Vom Sündenbock. Das heißt, hier bezahlen stellvertretend diese Tiere mit ihrem Leben, was Menschen von Gott trennt. Ihr Leben mit ihrem Blut wird im Allerheiligsten ausgeschüttet und damit wird gelöscht oder zugedeckt, wie das Wort es sagt, was die Gemeinschaft von Gott und Mensch gestört hat. So hat es Gott eingesetzt. Diesen Weg, muss man sagen, hat Gott seinem Volk angeordnet. Er hat es ihm geschenkt. Ein Ausleger sagt, Sühne ist kein Akt der Bestrafung, sondern ein Heilsgeschehen. Hier werden Menschen heil und entlastet. Und trotzdem, wenn wir das heute so hören, denken wir, boah, ziemlich blutig, oder? Ja, was muss denn da eigentlich passiert sein, dass der Weg zu Gott erst durch so ein Opfer wieder eröffnet wird? Und dann wollen wir fragen, und was hat das alles mit Jesus zu tun? Also erstmal die Frage, was ist denn da eigentlich passiert? Was ist da eigentlich passiert? Was trennt uns von Gott? Unser Wort, unser deutsches Wort Sünde macht es deutlich, dass es hier um eine Trennung geht. Ein Sund ist ein Meeresarm, der ein Ufer vom anderen trennt. Und manchmal können heute Menschen Brücken bauen, aber manchmal ist er so tief und weit, dass es keinen Weg von hier bis dorthin gibt. Uns trennt manches von Gott. Jetzt sind Sie mal dran. Was gibt es denn für Worte für das, was wir mit Sünde meinen? Also, wenn wir mal sagen, Sünde ist die Überschrift, was steht da alles darunter? Andere Begriffe, was fällt Ihnen da ein? Versagen. Ja, Versagen zum Beispiel. Verfehlung, ja.
Lieblosigkeit.
Lieblosigkeit, das ist jetzt ganz praktisch. Genau, Lieblosigkeit.
Rebellion.
Rebellion, ja, super, gut. Gottlosigkeit. Also Sie merken, wenn wir diesen Worten nachdenken, es sind ganz verschiedene Facetten. Es ist diese Gottlosigkeit, also dass ich mich auflehne gegen den, der mich geschaffen hat, dass mir anderes wichtiger ist, sei es ich selber oder eben auch andere Götter. Das hat in der Bibel auch eine große Rolle gespielt. Um Ungehorsam geht es, wir haben von Rebellion gerade, haben Sie gesprochen. Das heißt, da wird nicht ein einzelnes Gebot übertreten, sondern die ganze Lebensausrichtung richtet sich gegen Gott. Täuschung und Unrecht. Das heißt, da werde ich willentlich, wird irgendetwas getan, wird Menschen oder Gott hinters Licht geführt zum eigenen Vorteil. Anderes, das Leben der anderen wird beschnitten oder dann eben Fehler, Schuld, Versagen oder auch das Stichwort Übertretung. Das heißt, da denkt man dran, okay, hier ist eine Linie und da macht jemand den Schritt drüber. Ich habe jetzt die Reihenfolge anders gemacht. Wohin muss ich pointen? Zum? Ah, okay. Ja, genau. Jetzt passt es. Gut, danke schön. Ich habe die Reihenfolge anders gemacht, deswegen habe ich es, deswegen klicke ich es jetzt einfach durch, obwohl David sich gerade sehr viel Mühe gegeben hat, meine Folie noch auseinander zu basteln. Die Bibel erzählt uns ja schon, woher das kommt. Können ja fragen, gell? Warum sind wir nicht gut, wie Rousseau angenommen hat? Das wäre doch viel einfacher, wenn wir mal als gut auf die Welt kämen. Und beim Nachdenken hat es mich echt beschäftigt. Wir haben so viele Kapitel in der Bibel und es ist nur am Anfang zwei Kapitel gut und am Ende auch wieder. Das ist eine ganz schöne Strecke. Hat sich Gott so lange mit dieser Frage beschäftigt, wie gewinne ich den Menschen zurück? Die Bibel erklärt am Anfang nicht in einer Lehre, wie das passiert ist, sondern sie erzählt Geschichten. Sie erzählt davon, dass Menschen Gott misstraut haben und deswegen ungehorsam geworden sind. Dass sie Schmerz und Mühe erleben statt Erfüllung als seine Geschöpfe. Dass sie neiden und morden im Ringen um die Anerkennung durch Gott. Dass Menschen ein Verhalten an den Tag legen, dass Gott seine Schöpfung bedroht sieht und deswegen den Menschen vernichtet. Und schließlich, dass der Mensch im Hochmut sich ausstreckt, um bis an Gottes Thron zu kommen. Jetzt habe ich Ihnen ganz kurz die ersten 11 Kapitel in der Bibel erzählt. Noah, Turmbau zu Babel, Kain und Abel, Eva und Adam. Deutlich wird daran, die Abkehr von Gott führt zu einem belasteten Verhältnis zur Schöpfung und damit zum Mitmenschen. Und die Propheten machen das später so deutlich, da können manche sagen, wie es um euer Verhältnis zu Gott steht, sehe ich daran, wie es den Witwen und Waisen in eurem Staat, in eurem Dorf, in eurer Stadt geht. Ich kann ablesen an den Ärmsten der Armen, wie ihr es mit mir haltet. Bis dahin, dass einmal Jesaja sagt, fastet doch nicht, tut doch nicht Buße, teilt lieber euer Brot und dann werdet ihr merken, wie euer Leben heil wird. Jetzt ist schon deutlich geworden, es geht bei dieser Frage natürlich im Kern um unser Verhältnis zu Gott, um das Verhältnis des Menschen zu Gott. Ist mein Leben ausgerichtet auf ihn oder nicht? Und wie prägt es mein Tun? Jetzt sind es natürlich alte Geschichten und wir überlegen, ist es denn heute auch noch so? Wie ist es denn mit diesen Begriffen? Ich habe gedacht, ich mache mal diese trockenen Begriffe ein bisschen anschaulich. Was passiert denn da? Nummer 2. Natürlich gibt es die Übertretung, die Geschwindigkeitsüberschreitung und den Strafzettel. Es gab in unserer Familie eine Zeit, da war das mit der stellvertretenden Sühne ganz einfach, weil nämlich alle Autos auf mich zugelassen waren. Das heißt, jeder Strafzettel, der ins Haus gekommen ist, war erstmal an mich adressiert. Ich habe natürlich erstmal geforscht in meinem Kalender, ob ich das war, falls da kein Foto war. Und dann haben wir das irgendwann mal herausgefunden und dann gab es irgendwann mal natürlich Kommentare, du, dein Fahrstil ist aber ziemlich ungesund, oder? Wenn es nochmal passiert, ziehen wir das vom Taschengeld ab, ja? Aber irgendwann haben wir es bezahlt, mein Mann und ich, wir hatten ja das Konto. So sieht Übertretung aus mit Sühne. Da wird nämlich ersetzt, was verkehrt gegangen ist. Also da hat jemand den öffentlichen Verkehr gefährdet und muss deswegen der Öffentlichkeit etwas gut tun. Das ist das Einfachste. Dann gibt es natürlich nicht nur die Geschwindigkeit, weil man gerade in Gedanken irgendwo weg ist, man kann ja auch richtig täuschen, tricksen, Unrecht tun. Vielleicht oft gar nicht im großen Stil, aber schon so ein bisschen auf den eigenen Vorteil bedacht, ist doch ganz normal, oder? Schließlich, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Das ist das einfachste Lebensmotto. Und dann eben doch manchmal auf Kosten anderer. Um Ihnen zu zeigen, was in diesem Fall Sühne bedeutet, habe ich jetzt aber doch noch mal in die Bibel gegriffen. Aber ich glaube, das könnten wir uns auch für unsere Zeit vorstellen. Es gibt nämlich da eine biblische Geschichte von dem Betrüger, dem Jakob, der seinen Bruder Esau betrogen hat und nach Jahren zurückkommt. Auf dem Weg zu seinem Bruder beschleicht ihn doch die Angst vor dieser Begegnung, weil er hört, dass ihm sein Bruder mit Truppen entgegenzieht. Und schließlich hat er ja Kinder und Frauen und Besitz und er will ja eigentlich nur nach Hause kommen, aber er weiß, da ist etwas, da ist eine Schuld, die es zu sühnen gibt. Wer weiß, was Jakob macht? Ja, genau. Er schickt Kamele, Schafe, Ziegen voraus in großer Menge. Und er gibt seinen Knechten den Auftrag und sagt, dein Knecht Jakob, sollen sie dem Esau ausrichten, ist hinter uns. Und ich möchte mit diesem Geschenk deine Augen bedecken, so übersetzt es Martin Buber, ein Jude. Ich möchte mit diesem Geschenk deine Augen bedecken, damit du mir wieder in die Augen schaust. Ist wunderbar, das Bild. Meine Schuld soll bedeckt sein, damit ich mich wieder aufrichten kann und dich anschauen, ohne Angst. Jetzt ist das das eine, die Sühne, das Angebot. Damit es zur Versöhnung kommt, braucht es natürlich den anderen. Der sagt, ist in Ordnung, ich nehme das an. Ich schicke meine Leute nicht. Es soll wieder gut sein. Das ist das Einfachste. Da ist es gelungen. Übrigens, ich habe mal gedacht, bei diesen Kindern von Jakob war doch auch der kleine Josef. Und der kleine Josef hat es beobachtet. Der hat ja gewusst, was seiner Familie droht. Er hat die Angst gespürt von seinem Vater, vielleicht wurde auch bei den Frauen darüber geredet. Und er hat gesehen, wie sein Onkel Esau seinem Vater entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Meinen Sie nicht, da hat er was gelernt fürs Leben? Dass Versöhnung nämlich Leben gibt? Hätte er sich nicht versöhnt, der Esau, dann wäre es wahrscheinlich schlimm ausgegangen für sie alle. Also Getäuschung, geschehenes Unrecht kann durch Sühne wieder gut gemacht werden. Aber dann gibt es Dinge, es ist ganz schlecht, wieder gut zu machen. Wenn wir Grenzen erfahren, Fehler machen und schuldig bleiben. Vorher hat jemand Lieblosigkeit genannt. Aber wissen Sie, manchmal, da will ich schon pünktlich zu Hause sein. Ich verspreche das auch. Ich sage, ja, ich komme dann und dann. Und dann stehe ich im Stau. Da bleibe ich was schuldig. Und ich habe vielleicht super Eigenschaften. Ich bin so ein ordentlicher Mensch. Aber was glauben Sie, wie ich meinen Mann schon verletzt habe durch meine Ordentlichkeit? Komme ich nach Hause, hat auf mich gewartet, er macht schon Feierabend, sitzt auf dem Sofa, liest die Zeitung. Und was macht die Frau, wenn sie reinkommt? Die Küche. Irgendwann mal hat er zu mir gesagt, ja, glaubst du nicht, dass es mich verletzt, wenn du heimkommst und durch das, was du tust, mir sagst, du hast es hier nicht im Griff und dich nicht zu mir setzt, während ich auf dich gewartet habe? Merken Sie was? Ich denke, ich kann stolz drauf sein. Nein, meine Schokoladenseite ist für ihn Verletzung. Und das kann ich irgendwie, wie sühnt man da? Was macht man da? Sich entschuldigen lassen. Wissen Sie, dass ich mich nicht entschuldigen kann bei Ihnen? Oder bei meinem Mann? Weil ich habe ja Schuld aufgeladen. Ich kann auch nicht zur Bank gehen und sagen, oh, das mit dem Kredit war jetzt nett, aber ich denke, es ist jetzt gut. Nein, wo ich schuldig geblieben bin, muss der andere mich entschuldigen. Auch da gilt, ich gebe ihm mein Wort, bitte. Und er sagt, ja, in Ordnung. Nächstes Mal anders. Auch das sind, also da können wir auch versuchen, uns zu entschuldigen, aber auch da braucht es wieder zwei. Und manchmal denke ich, Mensch, ich würde mich besser fühlen, wenn es solche Dinge nicht gäbe. Wenn ich sowas spüren würde, selber merken würde, wo ich jemand verletze. Paulus sagt, es gibt in mir etwas, da denke ich immer, das brauche ich nicht. Das ist wie so ein zweites Ich in mir und es ist mächtiger als mich. Ich kann es einfach nicht bewältigen, so gern ich es täte. Das ist die Sünde in mir, die eben da ist, eben nicht der gute Mensch, sondern etwas, was auf Kosten anderer lebt. Und dann natürlich der Ungehorsam, der Eigensinn. Manchmal auch aus Unglaube heraus, weil ich Gott das nicht zutraue, weil ich denke, ich habe es im Griff, weil ich mich löse, und das ist von Anfang an das Fatalste, dass die Sünde die Gemeinschaft mit Gott zerbricht. Weil wir geschaffen sind als Wesen, die Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist unser Auftrag. Wir sollen für ihn, im Gegenüber zu ihm, sollen wir ihn spiegeln. Und ein Spiegel spiegelt nur, wenn man ihn dem Bild oder dem Licht entgegenhält. Das ist ganz klar. Und so brauchen wir das Gegenüber. Und in dem Moment, wo wir uns von Gott abwenden, kommt vielleicht unsere Kerze zum Tragen oder unsere Dunkelheiten zum Tragen. Also diese Hinwendung, die das Neue Testament sagt, das ist Sünde im Tiefsten. Die Zielverfehlung. Die Zielverfehlung. Es gibt von Charlie Brown, vielleicht kennen Sie Zeichnungen, ein nettes Bild, so eine Geschichte. Da steht jetzt Charlie Brown an der Zielscheibe und versucht mit Pfeil und Bogen in die Mitte zu treffen. Und weil es nicht klappt, schießt er den Pfeil und hängt die Zielscheibe davor. Dann hat er getroffen. Aber das ist es ja nicht, gell? Wenn Gott uns das Ziel fürs Leben gibt, dann können wir nicht sagen, naja, ich guck mal so lang, bis es passt. Nein, er hat ja Großes mit uns vor. Um das nochmal zu sagen, Sünde ist die falsche Ausrichtung meines Lebens. Die ist erst in zweiter Linie auch moralisch. Das war der Streit, den Jesus mit den Pharisäern hatten, die gesagt haben, wir sind doch gut dran. Und Jesus sagt, nee, ihr braucht Gott ja eigentlich nicht, also seid ihr nicht besser als die, die anders leben als ihr. Und was macht Gott jetzt damit? Ups. Jetzt muss ich aber nochmal einen zurück. Gott bietet einen Weg an. Sühne heißt, Gott wird aktiv. Reinhard Knieling schreibt, wenn es um das Heil des Menschen geht, handelt Gott allein. Er empfängt nichts. Es gibt nämlich Menschen, die sagen, oh, die Sache mit Jesus am Kreuz ist ja ziemlich grausam. Wie kann Gott so etwas von uns verlangen? Was für ein boshafter Gott ist es, der seinen Sohn töten lässt auf so eine Weise? Nein, mein Gott ist nicht so streng, nicht so gemein. Aber das ist es gar nicht. Es ist nicht der Mensch, der das verlangt, sondern es ist Gott, der das anbietet. Deshalb setzt Gott den alttestamentlichen Opferkult ein, den Yom Kippur. Deswegen sendet er seinen Sohn und deswegen lässt sich der Sohn auch senden. Und ich glaube, Menschen, die so etwas sagen, wie kann Gott so viel verlangen, die wissen oft gar nicht, wie tief eigentlich die Sünde geht. Ein Professor für Altes Testament, den ich früher noch gehört habe, der hat gesagt, Sühne heißt nicht Sünden, Verfehlungen, die reparabel sind, zu vergeben. Das sehe der Mensch selbst zu. Wiedergutmachung leisten, wo dies möglich ist, ist doch selbstverständlich. Sühnen heißt nicht versöhnlich stimmen, heißt nicht vergeben sein lassen, was wiedergut gemacht werden kann. Gesühnt werden heißt dem verdienten Tod entrissen werden. Und genau das geschieht. Egal wie groß das ist, was sich ansammelt, egal, was die Sühne bedeuten würde, Gott geht zum Äußersten. Paulus fasst dasselbe in ein Bild, das in seiner Zeit sehr anschaulich war. Dieses Bild findet sich im Römerbrief und den hat er ja aus der Gefangenschaft geschrieben. Das heißt, er nimmt da so einen Söldner als Vorbild, der vielleicht da an seiner Zelltür gestanden ist und auf ihn aufgepasst hat. Er sagt nämlich, der Sünde Sold ist der Tod, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Ein Söldner bekommt Sold, ja? Ein Söldner wird geworben mit einem bestimmten Betrag. Und der Söldner rechnet damit, wenn er diesen Einsatz überlebt, dass er diesen Betrag auch bekommt. Das ist gerecht. So. Aber Gott zahlt nicht aus, er beschenkt. Und das Wort, das hier im Griechischen steht für Gabe, heißt Charis, Gnade. Und es war damals das, was ein Söldner bekommen hat, wenn er gewonnen hatte. Eine Gratifikation. Damit konnte er gar nicht rechnen, die wurde ihm einfach gewährt. Und so sagt Paulus, so müssen wir das sehen. Wenn wir ausgezahlt bekämen, was unser Leben verdient, das wäre unser Ende. Aber Gott rechnet nicht mit uns wie ein Söldner, sondern er sieht in uns Geschöpfe, die er leben, deren Leben er will. Und weil Jesus gesiegt hat, bekommen wir diese Gratifikation ausbezahlt. Das ist sein Angebot. Wenn wir es annehmen, dann ist die Sühne und die Versöhnung auch komplett. Oder nochmal an einer weiteren Stelle, das ist dann im 2. Korintherbrief, die ist ganz wichtig, die müsste man eigentlich auswendig können. Da schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechneten ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nochmal langsam. Es geht um Versöhnung. Und wir müssen es genau lesen. Es geht darum, dass Gott sich versöhnen will. Er ist der, der den ersten Schritt tut. Das ist die Frage. Gott geht in Vorleistung. Und Gott weiß, dass wir zum Ausgleich nichts zu bieten haben. Es geht nicht um ein paar geklaute Schafe oder um ein böses Wort oder um einen Strafzettel. Es geht darum, dass unsere Beziehung zu Gott belastet ist und um all das andere, was wir getan haben und tun in unserem Leben. Denn wann immer wir übertreten, wann immer wir andere verletzen, greifen wir im Prinzip Gott an. Denn es ist seine Schöpfung. Und es sind seine geliebten Kinder. Wir können Gott nichts bieten. Wir haben nichts oder viel zu wenig. Also sagt Gott, ich schicke meinen Sohn. Und der wird Mensch. Und der bietet sich an und sagt, hier Vater, da bin ich trage die Last der Welt, ich biete mich als Ausgleichszahlung. Nimm mich und dann reiche dieser Welt deine Hand zur Versöhnung. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Übrigens, es gibt einen Psalm, da klingt dieser Gedanke auch schon an. Das ist der Psalm 49. Der Beter sagt, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben? Das kostet zu viel, ein Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, dass er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe. Ich kann mein Leben nicht dem Tode abkaufen. Das geht einfach nicht. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Denn er nimmt mich auf. Und das hat er getan in Jesus. Hat uns losgekauft. Der Preis ist bezahlt. Wir sind die Sieger. Wir bekommen die Gratifikation, das ewige Leben. Also lassen Sie uns das ganz felsenfest halten. Gott selber wirkt Sühne und Versöhnung. Und es geht nicht um Genugtuung. Nein, Gott schenkt, weil er will. Und was Jesus angeboten hat, nämlich sich selbst, das ist genug. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Wer sagt, ich brauche Jesus und, also mein frommes Leben oder noch ein bisschen gute Werke, der verrät das Evangelium. Das ist das, worum Paulus mit den Galatern ringt. Kein Jesus und, weil Jesus allein genügt. Und damit sind wir jetzt nochmal bei der Frage, und was hat jetzt Jesus damit zu tun? Manches ist ja schon angeklungen, vielleicht denken Sie, jetzt kann sie auch zu Ende kommen, aber ich möchte es Ihnen nochmal an den Evangelien deutlich machen, wie sehr das Leben von Jesus von dieser Aufgabe geprägt war, den Weg zur Versöhnung von Mensch und Gott frei zu schaufeln. Das merkt man allein daran schon, dass das Wort Sünde in den Evangelien und in der Apostelgeschichte nur im Zusammenhang mit Vergebung vorkommt. Spannend, ha? Das ist gleich die Lösung daneben. Jetzt könnten wir natürlich Beispiele sammeln von Menschen, denen er das zugesprochen hat, aber Sie können einfach mal nachstöbern. Sind all die Leute, wo er sagt, dir sind deine Sünden vergeben oder auch dein Glaube hat dir geholfen? Denn da steht eigentlich das Wort für Rettung. Dein Glaube hat dich gerettet. Und ich finde, man sieht es so schön an dem gelähmten Mann, Markus 2, der durch das Dach heruntergelassen wird, wo Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und ihn dann heilt, weil er das Ganze sieht. Oder man denke an die geheilten Aussätzigen, von denen nur einer umkehrt. Und Jesus sagt, und dich, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus predigt es aber nicht nur, er lebt es ja auch. Er macht es deutlich, indem er sich mit Menschen, die andere für Sünder halten, nach dem Motto, die sind's, wir nicht, mit denen setzt er sich an einen Tisch. Damit macht er sich solidarisch. Und er zeigt schon ein bisschen, was Gottes Reich ist. Im Gespräch mit den Kritikern macht Jesus dann klar, dass Sünde eben nicht Unmoral ist, sondern Unglaube. Nicht an erster Stelle eine Lebensführung, sondern eine Lebensrichtung. Und dass es darum geht, eben diese Richtung zu ändern. Ganz deutlich wird es an einem Gleichnis, das Jesus erzählt von den zwei Männern im Tempel, dem Pharisäer und dem Zöllner. Der eine, der einen Blumengarten mit frommen Werken vor Gott hinlegt und sagt, guck mal, wie toll ich bin. Man muss sich wirklich fragen, wen er kommt anzubeten. Da hat Gott nichts mehr zu bieten. Und der andere sagt nur, bitte, sei mir gnädig. Und Jesus sagt, der hat's. Der geht gerechtfertigt nach Hause. Aber nicht nur das Leben und die Worte, auch ganz viele Dinge, also Verse in den Evangelien zeigen uns, dass Jesus gekommen ist, um genau diese Frage zu lösen. Unser Verhältnis zu Gott, die Sühne und die Versöhnung. Matthäus benennt es zum Beispiel im ersten Kapitel gleich, als wir erfahren, wie Josef dieses Kindlein nennen soll, Jesus, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dann unterhält sich Jesus einmal mit seinen Jüngern darüber, wie das mit Herrschen ist, und er sagt, ich bin ein Diener. Ich bin gekommen, mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Da merkt man schon auch diesen Beiklang von, es wird sich dann auch wirklich was ändern. Die Gefangenschaft der Sünde, auch das wird er überwinden. Und dann sagt er, als er bei Zachäus im Haus ist, sagt er, das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So ist er gekommen, auf die Welt, in dieses Volk und in das Haus des Zachäus. Johannes, das Evangelium, macht es auch deutlich. Da lesen wir zum Beispiel, dass Johannes, der Täufer, über Jesus sagt, das ist das Lamm Gottes. Dieses Opferlamm, das ja im Tempel geopfert wurde oder eben auch eine Gabe war, um Schuld zu löschen. Dann gibt es in den dann dieses Wort vom Hirten, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Auch da ist es ganz deutlich, also das sind nur Beispiele oder auch zahllose Anspielungen auf Jesaja 53, dieses Wort aus dem Propheten, wo wir es eben ganz klar lesen, für unsere Missetat wurde er verwundet und die Schuld lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Besonders schön entfaltet der Hebräerbrief, was Jesus getan hat. Na? Vielleicht bin ich nicht geschickt genug. Ich erzähle es Ihnen. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus nicht nur ein Opfer ist, sondern dass er gleichzeitig der hohe Priester ist. Denken Sie mal zurück an Yom Kippur. Der Priester musste noch für sich opfern. Der war eigentlich auch nur, weil Gott gnädig war, bereit. Aber dieser reine Jesus, der konnte in Gottes Gegenwart gehen und konnte das Opfer bringen für uns. Und wie in einem Spiegel finden sich dann all diese Dinge nochmal im Abendmahl. in der Erzählung dieser Geschichte, aber auch in den Deuteworten von Jesus. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, als wir erfahren, dass Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl isst und sagt, ich habe mich so danach gesehnt, es mit euch zu feiern. Und dass er dann das Brot nimmt und bricht und ihnen gibt und spricht, das ist mein Leib für euch gegeben. Und den Kelch nimmt und sagt, das ist mein Blut für euch vergossen. Wenn die Jünger Jom Kippur gefeiert haben, dann wussten sie, was damit gemeint ist. Wenn die Jünger daran dachten, Passafest, ja, das ist der Tag, an dem wir feiern, dass Gott uns befreit hat, aus Sklaven seine Kinder gemacht und dass damals nur der überlebt hat, der dieses Blut vom Lamm an seiner Türschwelle hatte. Es ging ja ein Todesengel durch die Straßen und wo dieses Blut war, da waren Menschen, ging der Engel eben vorüber und alle in der Familie waren weiter am Leben. Also es macht in ganzer Tiefe deutlich, es spiegelt eigentlich die ganze Geschichte Israels und zeigt, wozu Jesus gekommen ist. Dass die Schuld auf ihm liegt, dass der Vater sie ihm auferlegt hat und dass er stirbt außerhalb der Stadt, wie der Bock, der in die Wüste geschickt wurde. So wird Jesus ausgestoßen, sogar von Heiden getötet, damit die Schuld ganz und gar aus der Mitte des Volkes verbannt ist. Zum Abendmahl, da muss ich Ihnen was erzählen. Ein Kollege hat in einem kleinen Artikel geschrieben, er war in Jerusalem und hat sich von einem Rabbi, einem jüdischen Rabbi erzählen lassen bei so einer Veranstaltung, wie die Hochzeitstraditionen in der Zeit von Jesus waren. Und der Rabbi erzählt, wenn sich ein junger Mann für ein Mädchen interessiert hat, dann haben sich die Familien getroffen. Und irgendwann hat ihm sein Vater einen Becher Wein gereicht und dann hat der junge Mann den Becher genommen und hat ihn seiner Braut hingestreckt und hat gesagt, das ist der Kelch des Bundes, zu dem ich dich einlade. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, was muss in den Jüngern vorgegangen sein, als Jesus ihnen diesen Kelch sagt und sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, und dafür vergieße ich mein Blut. Und ihr seid eingeladen. Gewaltig, ja? Da strahlt, finde ich, so die Liebe von Jesus durch, die Liebe des Vaters zu seinen Kindern, die Sehnsucht nach uns, mit uns verbündet zu sein, die Sehnsucht, die alles gibt, alles gibt. Und noch etwas, das wird auch wunderbar im Urtext deutlich, als Jesus nach dem Johannesevangelium am Kreuz stirbt, da sagt er ja, es ist vollbracht. Das heißt natürlich vollendet, ich bin am Ziel, so wie Johannes 13 beginnt, er liebte seine Jünger bis zum Ziel. So steht hier ein Wort, wenn man dieses Neue Testament in die hebräische Sprache übersetzt, steckt da das Wort für Shalom drin, nicht Schlamm. Shalom. Es ist vollendet. Was zerbrochen war, ist wieder zusammengefügt. Wo der Sund war, der Graben, die Trennung, da ist jetzt Heil. Und Paulus entfaltet es ja in seinem Epheserbrief, dass Christus unser Friede ist. Ja, die Versöhnung hat was mit Jesus zu tun. Es ist sein Lebenswerk, können wir sagen. Er ist der Name, in dem wir Versöhnung haben. So wie Paulus auch sagt, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn wir Jesus annehmen, und wenn wir Teil von ihm werden in der Taufe, dann gilt das. Dann gilt es für uns, dass wir gerecht sind. Dass wir wieder im Gegenüber zu Gott leben, wieder als sein Ebenbild beauftragt, seine Welt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen. dann gilt es uns, dass wir sein Gesetz nicht nur lesen in der Schrift, sondern im Herzen tragen. Das merken wir daran, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr übergehen können. Man kann ja vieles, was einem passiert oder was man unabsichtlich tut oder auch absichtlich, kaschieren, gell? Wie unter den Teppich kehren. Aber wir merken durch Gottes Geist, dass es nicht in Ordnung ist. Oder wie jemand gesagt hat, wenn man zu viel unter den Teppich kehrt, kann man irgendwann nicht mehr aufrecht stehen. Und wir dürfen aufrecht stehen. Versöhnt durch Jesus bewirkt der Geist in uns, dass wir offen werden für die Not der Menschen. Das ist so. Das schmerzt, wenn wir hören und sehen, wie Menschen leiden und wir finden Kraft, auch unsere eigenen Dinge zurückzustellen und in andere zu investieren. Es ist faszinierend zu lesen, dass die Bewegung des Christentums durch ihr Handeln, ihr soziales Handeln, Aufsehen erregt hat. Sie wissen ja vielleicht, dass Kaiser Konstantin das Christentum zur Staats- oder zur erlaubten Religion erklärt hat. Noch nicht Staatsreligion, da gab es noch Verschiedenes. Sein Nachfolger, der wollte das dann wieder zurückdrehen. Der war jetzt wohl christlich erzogen, aber der hat irgendwie sich abgewandt und hat versucht, das Christentum wieder zurückzudrängen, auch zu verfolgen. Und dann hat er, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat die heidnischen Priester angewiesen, Lebensmittel an die Armen auszuteilen. Weil er gesagt hat, das machen sonst nur die Christen, machen wir sonst nicht. Arme waren den Leuten egal. Und so hat er versucht, sie zu übertrumpfen, aber sein Schreiber am Hof sagt dann, wir kriegen das nicht in den Griff. Die Leute haben sie viel zu gerne, weil sie viel zu viel Gutes tun. Sie kümmern sich um Menschen, nach denen sonst kein Hahn kräht. Wie gesagt, Kranke, Hungernde, aber auch Kinder, die man dort zahlreich ausgesetzt hat, bis hin zu Menschen, die verstorben sind, zum Beispiel ertrunken im Meer, die sie bestattet haben, obwohl sie sie nie gekannt haben. Das waren die Christen. Und die haben die Welt verändert. Sie haben unsere Welt geprägt. Wenn Menschen heute sagen, es reicht doch, wenn wir Humanisten sind, dann vergessen sie, dass die Wurzeln des Humanismus im Christentum liegen. Und wenn man die Wurzeln des Humanismus abschneidet, Sie wissen, was passiert, wenn man die Wurzeln schneidet, dann wird es dürr. Der Geist bewirkt in uns etwas. Und er bewirkt etwas, indem er uns zusammenschließt als Gemeinde. Paulus schreibt einmal, die Gemeinde hat er erlöst als ein Vorbild und ein Beispiel für die Welt. Für die Sichtbare und die Unsichtbare. Weil hier Menschen zusammenleben und voneinander lernen, die sich nur zusammentun, weil sie in Jesus ihre Mitte haben. Jesus hat diesen Frieden geschlossen. Er hat die Trennmauer abgerissen. Was außen war, gehörte zu. Was fremd war, darf jetzt zu Hause sein, so wie es im Epheser 2 steht. Hausgenossen, nicht mehr Gäste. Mitglieder, Familienmitglieder. Jesus ist in die Welt gekommen, um den Weg der Versöhnung zu eröffnen, damit die Welt wieder das ist, was der Schöpfer sich gedacht hat. Er schafft die Voraussetzungen und der Johannes in der Offenbarung erzählt uns, was unsere Zukunft ist. Nämlich, dass die Trennung zwischen Gott und Mensch völlig aufgehoben ist, dass es keine Sonne mehr braucht, weil Gott unter den Menschen wohnt, dass er sein Zelt bei ihnen aufgeschlagen hat und dass sie sein Volk sind. Und wissen Sie, was die Folge ist? Hier Offenbarung 21, dass es kein Leid mehr gibt. Und kein Geschrei und keine Tränen, weil es wieder so ist, wie Gott es sich gedacht hat. Und weil der, der auf dem Thron dann sitzt oder jetzt schon sitzt, unsichtbar, aber spürbar, weil der sagt, siehe, ich mache alles neu.